Ja, ich war der Kleine mit der kleinen PK. Damals habe ich vor ein paar Tagen noch mit jemandem drüber gesprochen. Damals war das ja echt so, Small Frame war halt so, ja. Ja, ich wollte irgendwie, dass sie was Besonderes ist und habe mir einfach Feuerwehr da drauf geklebt und das mit einem Gepäckträger, wo ein großer Schlauch drauf war, mit einer Spritze und ab und zu noch mit Blaulicht. Und so ist das irgendwie ständig auch in der Zeitung gelandet. Irgendwie durch Kumpels dann da reingerutscht in diese Geschichte. Und ja, nach wie vor ist die in Ostfriesland und gerade in Aurich die Vespa-Szene echt, echt sehr groß für so ein kleines Kaff fernab von irgendeiner Autobahnanbindung. Irgendwie muss man was machen. Und es war ja Pandemie, also es konnte ja keiner was machen. Und da hat sich 2021 diese Lücke ergeben, wo ein kurzer Zeitraum war, wo gesagt wurde, okay, alles klar, man kann jetzt Veranstaltungen machen. Sondern ich habe einfach gedacht, okay, machen. Gerechnet habe ich mit 50 Leuten und dachte, ey, wir treffen uns am Strand und alles ein bisschen cool und so. Aber durch, ja, Berufskrankheit, sage ich jetzt mal, habe ich das halt auch mit Instagram und Facebook und so ein bisschen aufgezogen und dachte, ey, geil, also wenn ich was mache, dann mache ich das halt auch irgendwie. Es muss halt Spaß machen, so für mich auch. Und ich habe Freude daran, anderen auch eine Freude zu machen und dachte, okay, wenn du schon sowas machst, dann machst du auch direkt irgendwie T-Shirts und dann machst du auch irgendwie direkt Patches und so. Naja, auf jeden Fall habe ich mit 50 Leuten gerechnet und es kamen tatsächlich im ersten Jahr 500.
Und herzlich willkommen zur Episode 26 der Blechgedanken. Heute ist der 1. April, das ist kein Scherz. Ich freue mich, dass ihr am heutigen Ostermontag schon wieder die Löffelchen gespitzt habt, um die Geschichten aus der Vespa-Community euch anzuhören. Ich bin Guntram Engelhardt. Ich habe mich vor fast genau 2 Jahren auf den Weg gemacht in das Podcast-Abenteuer, um Geschichten aus der Vespa-Community zu sammeln und vor allen Dingen auch ein bisschen hinter die Kulissen der Menschen zu blicken, die unser Hobby in der Form bereichern. Warum ich das Ganze angefangen habe, ist relativ einfach zu erklären. Ich war 8 Jahre lang der Pressewart vom Vespa-Club Hannover und im Rahmen der letzten 12 Jahre habe ich sehr viele wunderschöne Geschichten rund um die Vespa selber leben dürfen. Und das Ganze hat mich dazu veranlasst zu sagen, unsere Szene ist so breit, lasst uns doch mal gucken, was für andere tolle Geschichten es gibt. Mittlerweile sind es schon 25 Episoden, in denen ich mit sehr interessanten Menschen hinter deren Vespa-Geschichte gucken konnte. Und diesmal habe ich mich mit Jelto Gerdes verabredet. Jelto gilt trotz seiner vielen Sachen, die er mittlerweile schon im Rahmen der letzten Jahre mit der Vespa gemacht hat, immer noch als Nachwuchs, weil er ist erst Mitte 30, aber dafür hat er schon eine Menge auf die Beine gestellt. Die meisten werden Jelto in Verbindung bringen mit dem Vespici, was er seit knapp 3 Jahren in der wunderschönen Nähe von Oldenburg, nämlich im Beachclub von Nethen, durchführt. Auch dieses Jahr wird es wieder soweit sein. Beim ersten Mal hatte er mit so 50 gerechnet. Wie viele gekommen sind, erfahrt ihr innerhalb dieses Gespräches. Gebürtig ist er nämlich aus Wiesmoor. Ich würde selber sagen, wir haben viel gemeinsam, wir sind ungeduldig, wir sind Generalisten, wir sind auch ein bisschen Getriebene und wir nehmen gerne Arbeit auf uns, die unser gemeinsames Vespa-Leben bereichert. Wie er zur Vespa gekommen ist, mit was er angefangen hat, was sein letztes Projekt gewesen ist. Ich sage nur, Blattgold ist gar nicht so teuer, wie man das im ersten Moment vermutet. Und warum es wichtig ist, Toleranz in der Familie zu haben, wenn man so ein zeitaufreibendes Hobby hat. All das erfahrt ihr in den nächsten 1¼ Stunden. Es war ein tolles Gespräch. Danke, Jelto, dass du erstens eingesprungen bist, zweitens, dass du dich so intensiv um die Vespa-Szene kümmerst und drittens für das tolle Gespräch. Ich denke mal, wenn wir uns nicht an dem Strand von Nethen treffen, um dort bei einem kühlen Bier ein wenig über die norddeutsche Szenerie zu plaudern, dann werden wir uns irgendwo anders sehen. Ich glaube, ich freue mich schon auf das erste reale Zusammentreffen. Seid also gespannt. Ich wünsche euch jetzt ein restliches, wunderschönes Ostern, wenn ihr das heute hört. für alle anderen gilt, im April startet unsere Saison. Es gibt Mengen von Anrollern. Ich freue mich, euch auf der Straße zu sehen. Liebe Grüße auch an Veit vom Oldstyle Magazin. Bis dahin, euer Guntram. Herzlich willkommen zur mittlerweile schon 26. Episode der Blechgedanken. Ich habe heute von einem Freund, der jetzt wieder seine Erfolgsgedanken macht, gelesen, dass mehr als 99% der Podcasts weniger als 20 Folgen machen. Also sind wir da schon relativ gut mit den Blechgedanken, würde ich behaupten, dass wir jetzt schon bei den 26 sind. Bei mir sitzt heute gegenüber im Bildschirm Jelto Gerdes. Ich glaube, für viele brauche ich dich nicht vorstellen. Warum? Erzählen wir gleich, wie es dazu gekommen ist. Warum Jelto heute hier sitzt, ich habe es ja im Outro beim letzten Mal schon gesagt, hat damit zu tun, dass er sich spontan bereit erklärte, auf meiner Liste nach vorne zu rutschen, weil Peter, liebe Grüße nach Dänemark, eigentlich heute am Podcast-Tag dabei gewesen wäre, der sich aber leider verletzt hat. Und der wäre nicht alleine gewesen, der war mit Martin Bertram da. Und jetzt kommt nämlich der Bogen, warum Jelto hier so ein bisschen sitzt. Martin Bertram ist zwar in Dänemark wohnend, aber gebürtig aus Farel. Und Farel ist nicht weit weg von Oldenburg, da habe ich ja studiert, und Jelto sitzt auch nicht weit weg von Oldenburg, nämlich in Raststede.
Exakt. Jelto. Moin.
Moin. Stell dich doch mal ganz kurz vor für die, die dich noch nicht kennen, und dann steigen wir irgendwann ein, wie du zum Vespa gekommen bist und warum man dich vielleicht einfach in den letzten Jahren besser kennengelernt hat.
Ja, okay. Ja, wie schon gesagt, Jelto Gerdes, ursprünglich aus Ostfriesland, Aurich, Wiesmoor, auch mit der starken Vespa-Szene, muss ich jetzt an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Mittlerweile wohnhaft in Rastede Beckhausen, ein sehr kleines Kaff, in dem ich naheliegend auch eine Veranstaltung machen darf. Und genau, das wäre vielleicht so die Überleitung. Ich werde dieses Jahr 35 Jahre alt und das
jung,
ist vielleicht
35
noch
Jahre jung.
Jung, ja, genau, richtig. Ich frage mich, wo die Zeit geblieben ist, aber das fragen sich andere noch viel mehr, glaube ich.
Ja, definitiv. Wie bist du denn zum Vespa-Fahren gekommen? Und vor allen Dingen, wie alt warst du? Wenn du bist ja schon lange dabei, was ich so in den Facebook-Post gesehen habe. Und du bist erst 35, aber du hast nicht mit 13 angefangen. Ja. Aber wie alt warst du?
Nee, genau. Wie alt war ich da? Keine Ahnung, müsste ich jetzt rechnen. Also meine erste Vespa habe ich 2011 bekommen. Davor bin ich auch schon Roller gefahren, hätte damals eigentlich gerne eine Schwalbe oder Vespa gehabt, aber meine Eltern haben immer gesagt, nee, sowas Altes, dann schraubst du da nur dran rum. Ja, Ende vom Lied war, mit 14 habe ich schon unterm Roller gehangen, was damals nicht Schwalbe oder Vespa war, und habe die ganze Zeit geschraubt und das Ding lief weniger, als es fuhr. Also hat das, was meine Eltern befürchtet haben, ja, wäre wahrscheinlich mit dem alten Roller besser geworden. Aber
was war das?
Genau, und das war irgendwie so eine, ich mag es gar nicht sagen, weil dann fangen die Leute wahrscheinlich an, steinigen. Aber Das war damals so ein, tatsächlich so ein Plastik-Baumarkt-Roller, der dann auch mit 14, mit 15 durfte ich ja erst fahren, aber mit 14 hatte ich dann schon auch bis zur Unendlichkeit getuned war, also aber auch schlecht und nicht langanhaltend. Kurze Vollgasstrecken waren möglich, aber ständig Kolbenklemmer gehabt und so. Also ich war einfach nur damit beschäftigt, den zu schrauben. Und 2011 in meiner Ausbildung habe ich dann endlich mir meine erste Vespa kaufen können. So, und dann haben meine Eltern auch gesagt, ja gut, jetzt ist das Thema dann ja auch endlich mal abgehakt.
Ja. Aber das war nicht die Feuerwehr-PK, oder?
Das war die Feuerwehr, genau, richtig. Ja, die habe ich... Ich musste schon immer, egal ob Auto, Fahrräder, Roller, egal was mir in die Finger kommt, ich muss immer irgendwie gucken, wie funktioniert das, und ich muss es auseinanderbauen oder irgendwie umbauen. Und es ist zur Feuerwehr-PK gekommen, um da mal kurz einzuhaken. Ich habe diese Vespa für 400 Euro bei eBay ersteigert, damals noch. So, und damals habe ich noch in Wiesmoor gewohnt bei meinen Eltern und war in der Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und habe die dann mit einem Kumpel abgeholt, aus Oldenburg tatsächlich. Und die war halt rot und eine PK 80S. die ich auf gar keinen Fall fahren durfte. Aber das haben wir dann irgendwie geregelt, dass da ein kleines Nummernschild einfach dran gekommen ist. Ja, ich wollte irgendwie, dass sie was Besonderes ist und habe mir einfach Feuerwehr da drauf geklebt und das mit einem Gepäckträger, wo ein großer Schlauch drauf war, mit einer Spritze und ab und zu noch mit Blaulicht. Und so ist das irgendwie ständig auch in der Zeitung gelandet.
Das habe ich gesehen
Als
bei
Frühling.
Facebook, deswegen
Ja,
frage ich auch nach.
genau. Ja, genau, das war echt witzig, weil es waren einfach nur Aufkleber, aber die haben das Ding so besonders gemacht und ja, das war es auch. Also das hat echt Spaß gemacht, das Teil.
Hast du dir die Feuerwehraufkleber gekauft oder hast du aufgrund des Veranstaltungskaufmann jemanden gehabt, der dir, oder hast du selber kurz entworfen oder geplottet oder ausdrucken lassen?
Ja, genau, das waren geplottete, aber die habe ich, glaube ich, damals irgendwo bestellt, wo man es bestellen konnte. Mittlerweile habe ich einen eigenen Plotter und kann mir so einen Quatsch selber plotten, weil es ausgeartet ist immer mit meinen Ideen, wo ich dann immer gedacht habe, okay, für das Geld, was du die ganze Zeit in irgendwelche Plot-Online-Shops steckst, kannst du dir auch selber einen Plotter kaufen. Hat sich auf jeden Fall schon bezahlt gemacht, aber damals habe ich die Aufkleber bestellt. Ja.
Du hast vorhin gesagt, in Wiesmoor auch mit einer kräftigen Vespa-Szene. Ich habe so zwei, drei Bilder auch gesehen, auch viele Custom-Roller, also nicht nur die Feuerwehr von dir, da waren auch ein paar andere dabei, die, glaube ich, optisch und vielleicht auch technisch anders waren.
Ja,
Wie war
genau. Also
das? 2011?
Aurich hat eine sehr, auch schon vorher gehabt, ich weiß gar nicht seit wann, aber immer ein sehr starkes An- und Abrollern gehabt. Damals noch organisiert von blechroller.com. Die einen oder anderen mögen es vielleicht noch kennen. Genau, da bin ich dann auch irgendwie durch Kumpels dann da reingerutscht in diese Geschichte. Und ja, nach wie vor ist die in Ostfriesland und gerade in Aurich die Vespa-Szene echt, echt sehr groß für so ein kleines Kaff fernab von irgendeiner Autobahnanbindung. Sind da auch immer, wenn das Wetter passt, über 100 Beteiligte bei den Anroller- und Abroller-Events. Also das ist schon echt, echt super cool. Also die Aurich ist schon irgendwie relativ bekannt für die
Ja,
große Szene.
das war bei anscheinend in den 80ern schon so, weil Ralf, der ja bei uns den Wurstwas jetzt macht, der kommt aus der Nähe aus Papenburg und der ist ja damals auch in den 80ern schon unterwegs gewesen mit seinem Jägermeisterroller und der erzählt halt auch, dass es
Ja.
da, ich glaube, es gab die Brausewürfel, hat er irgendwann mal jetzt ein Logo gezeigt aus der damaligen Zeit. Ist ja egal. Kommen denn
Ja,
Holländer
okay.
bei euch rüber über die Grenze beim Anrollern oder seid ihr unter euch? Weil die Grenze ist ja relativ nah.
Ja, zu den Anroller-Events eher weniger, aber tatsächlich so weit weg bin ich dann ja jetzt auch nicht gezogen zu meiner Veranstaltung. Kommen tatsächlich immer
Ja.
mehr Holländer. Und ich habe jetzt mittlerweile auch Anfragen aus Belgien bekommen. Ist dann ja auch
Okay.
nicht mehr so weit.
Ja. Bevor wir jetzt auf die Veranstaltung kommen, du sagst, 2011 bist du zum Rollerfahren gekommen. Wenn ich jetzt rückrechne, warst du da Anfang 20. Wie
Ja.
war denn damals die Altersstruktur in Wiesmoor mit den Rollerfahrenden? Waren dann mehr auch in deinem Alter oder warst du da
Ne.
der Kleinere oder?
Ja. Ja, ich war der Kleine mit der kleinen PK. Damals habe
Okay.
ich vor ein paar Tagen noch mit jemandem drüber gesprochen. Damals war das ja echt so, Small Frame war halt so, ja,
Ja, das kenne ich.
der fängt gerade erst an, so, ne? Das war so der Einstieg. Mittlerweile hat sich das ja, muss man ja einfach sagen, sehr gewandelt. Aber ja, auch der Kleine, der darf auch mal mitspielen hier mit seiner kleinen PK. Und das war auch immer irgendwie witzig. Alle sind natürlich irgendwie PX gefahren und so. Und ja, mal mehr, mal weniger umgebaut. Ich erinnere mich, es gab auch eine PK, die war mit Kunstrasen beklebt. Das war ja eine
Ja,
Zeit
das habe ich
so ein
gesehen.
Ding. Dann gab es oder gibt es immer noch eine PK, die mit Leo Fell beklebt ist. Lieben Gruß an dieser Stelle an Anke und Thomas, die hegen und pflegen das Teil immer noch. Das ist auch so ein ganz schlechter Cutdown. ja, Cutdowns waren auch noch viel da, was ich damals ganz schrecklich fand. Also Cutdowns war für mich, das fand ich ganz schlimm. Mittlerweile, ich würde selber nicht unbedingt einen haben wollen, aber ich finde sie sehr erhaltenswert, weil das total, total für die Szene, total das geile Kulturgut ist. Also bin dafür, Save the Cutdowns, weil
Ja,
es
es gibt ja einen
wirklich die.
Gnadenhof, ne? In Hamburg gibt es den Gnadenhof von Kevin, der ja auch
Ja,
ganz schlecht mal sagen
genau.
kann. Der hat ja zwei, drei da bei sich auch Kartons noch stehen.
Ja, und das ist einfach geil, was damals auch so gemacht wurde und mal richtig geil und auch schlecht, aber selbst die schlechten auch schon wieder so schlecht, dass sie wieder geil sind und ja, und in Aurich war einfach alles vertreten. So. Also klar, viel PXen und so. Mein neidischer Blick ging immer auf die älteren 60er Jahre Large oder White Frame, aber ich glaube, White Frame war da auch gar nicht so. Ich glaube, das war damals auch schon eher, ja, war gar nicht so das Ding, dass Leute White Frame fahren wollten.
Nee, die waren zu
Bisschen,
langsam. Es gab keine
ja,
Tuning-Sätze dafür.
ja, genau, richtig.
Damals.
Also irgendwie wahrscheinlich zu langsam und eher Kategorie Heinkel Tourist oder so, eher so das
Die ganz
Opa-Ding.
Alten,
Also ich,
genau, die Alten fahren das, ne? Also alle
ja,
über
genau,
60
richtig, ja.
damals. Ja, okay.
Ja, genau. Mittlerweile
Da
ist
kommen
ja
wir.
runter.
Ja, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, weil es gibt ja ein Rollerprojekt, was du gerade abgeschlossen hast. Das würde ich aber noch
Ja,
ein bisschen nach
exakt.
hinten schieben. Wir
Ja,
haben jetzt
ja.
darüber gesprochen. Ich meine, die meisten werden jetzt sagen: Ach, Jelto, Vespici. Das ist das
Ja.
Event, was du in Nethen veranstaltet hast. Ein markenoffenes Blechroller-Treffen. Wir
Exakt.
gehen gleich ein bisschen tiefer noch rein, weil du ja nicht nur das machst. Also, du hast ja vorhin gesagt, du musstest dir mal auseinandernehmen. Ich habe ein paar Fahrräder bei dir gesehen. Ich schätze dich als positiv Getriebenen ein. Ich kenne da mehrere von. Ich zähle mich eigentlich auch dazu. Jemand, der schlecht stillsitzen kann und der immer irgendwas machen muss. Und immer denkt, was kann ich denn als nächstes Positives machen? Das zieht sich so ein bisschen durch deine Vita, die ich mir angeguckt habe. Aber erzähl doch mal, was ist denn dein Warum? Also dein Why? Warum hast du dich dazu entschlossen, zu sagen, pass auf, in Nethen gibt es da diese ganz alte, ist es eine Sandkuhle oder ein Sandabbaugebiet gewesen, glaube ich,
Genau,
wenn ich mich
immer
recht
noch,
daran
wird immer noch
entsinne?
Sand abgebaut. Ja.
Genau, da ist eine Wasserskianlage. Wir haben uns ja schon mal ein bisschen so unterhalten. Meine bessere Hälfte kommt ja aus Oldenburg und die kennt das aus den 70ern noch. Ich kannte
Ja.
es gar nicht, lustigerweise, obwohl ich in Oldenburg studiert habe. Ich bin da nie hingekommen. Wie kamst du zu der Idee oder warum hast du angefangen, so, ey, geil, wir müssen was machen? Nur als Veranstaltungskaufmann kann es ja nicht sein.
Nee, genau. Also da spielen mehrere Faktoren mit rein. Wohne ich in derselben Straße seit 2018 wie der Beachclub oder wo der Beachclub ansässig ist. Ich wohne in Beckhausen. Der Beachclub ist schon Nethen, aber das ist ein und dieselbe Straße. Ich habe Hausnummer 17. Das Ding hat Hausnummer 170. So, aber es liegen, glaube ich, nur 5 Häuser dazwischen. Genau, das ist der eine Faktor. Der viel wichtigere Faktor ist aber eigentlich, dass ich zu der Zeit noch für ein Festival tätig war, was seit ja, mehreren Jahren, ich weiß jetzt gerade gar nicht, seit wie vielen Jahren auf diesem Gelände stattfindet, des Beachclubs, ein elektronisches Musikfestival. Genau, da war ich angestellt und deswegen hatte ich Bezug zu den Pächtern dieser Anlage und kannte die oder kenne die Anlage daher, kenne die Leute. Und das nächste Ding war, dass ich durch die Corona-Geschichte, wie viele andere auch, wieder mehr in das Thema Vespa eingetaucht bin und mir aufgefallen ist, dass es viele Treffen, die ich damals auch schon mit Freunden besucht habe, nicht mehr gibt. Oder ja, die Clubs auch einfach gar nicht mehr existieren, die diese Treffen organisiert haben. Und ich dachte, okay, irgendwie, ja, irgendwie muss man was machen. Und es war ja Pandemie, also es konnte ja keiner was machen. Und da hat sich 2021 diese Lücke ergeben, wo ein kurzer Zeitraum war, wo gesagt wurde, okay, alles klar, man kann jetzt Veranstaltungen machen, ohne großartig Auflagen zu bekommen. Ich glaube, als ich das erste Vespici gemacht habe, gab es gar keine Auflagen. Ich musste nichts, gar nichts, gar keine Auflagen erfüllen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo ich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt. Sondern ich habe einfach gedacht, okay, machen. Gerechnet habe ich mit 50 Leuten und dachte, ey, wir treffen uns am Strand und alles ein bisschen cool und so. Aber durch, ja, Berufskrankheit, sage ich jetzt mal, habe ich das halt auch mit Instagram und Facebook und so ein bisschen aufgezogen und dachte, ey, geil, also wenn ich was mache, dann mache ich das halt auch irgendwie, es muss halt Spaß machen, so, für mich auch. Und ich habe Freude daran, anderen auch eine Freude zu machen und dachte, okay, wenn du schon sowas machst, dann machst du auch direkt irgendwie T-Shirts und dann machst du auch irgendwie direkt Patches und so. Naja, auf jeden Fall, habe ich mit 50 Leuten gerechnet und es kamen tatsächlich im ersten Jahr 500 aus allen Löchern. Und das war so ein super cooles Gefühl, weil, wie gesagt, es war gerade diese Pandemie und alle konnten sich nicht sehen. Es war einfach unmöglich. Also selbst wenn ein Club gesagt hätte, komm, scheiß drauf, wir erfüllen die Auflagen. Also es war einfach nicht möglich. Also entweder wurden die Finger davon gelassen oder ja, es war einfach schlichtweg nicht möglich. Und wie die Leute sich gefreut haben, dass sie sich dann nach dieser langen Zeit mal wieder sehen konnten aus Cuxhaven, aus Hamburg, aus Bremen natürlich, aus Ostfriesland, die ganzen Leute, aus dem Emsland, Papenburg, da die Ecke. Es kam von überall die Leute an und ich wusste gar nicht, was los ist. Das hat mich so überrascht und so positiv gestimmt. Das ist ja das Geile wenn man Veranstaltungen auch beruflich macht. Du siehst ja immer, du machst ja was anderen Leuten Freude bereitet, im Idealfall.
Ja.
Und das war natürlich auch die Verbindung wieder mit Hobby und dem Beruf. Das hat einfach so geil funktioniert und diese Location einfach, wenn man noch nicht da war, kann man sich das gar nicht richtig ausmalen, aber mittlerweile kommen die Leute, die das aus dem Internet irgendwie kennen und sagen, Alter, die fahren auf den Platz und sagen, Alter, das ist ja wirklich, das gibt's ja wirklich, das ist ja wirklich so schön.
Ich muss ja zu
Ja,
meiner
und
Schande gestehen, dass ich immer noch nicht da war. Also von daher, ja.
ja, die Einladung steht nach wie vor, ne? Aber
Ja,
ich kann das auch
das weiß
nachvollziehen.
ich.
Man
Das weiß ich, das
hat
ist gut.
ja, das Jahr ist kurz. Wie vorhin schon gesagt, ich weiß gar nicht, wo die Zeit bleibt, ne? Nächstes Jahr ist fünfjährig schon. Also,
Ja. Wie
verrückt.
geht man denn damit um, wenn man mit 50 oder 80 Leuten plant und plötzlich stehen 500 vor der Tür? Und vor allen Dingen, wie gehst du damit um und wie gehen die Leute damit um, die für die Versorgung dafür zuständig sind. Und wie hast du die Planung dafür gemacht?
Also da, ich bin da entspannt mit umgegangen, weil es konnte mich nicht überrumpeln. Also der Platz war da. Ich habe einen Kumpel, der Merchandise macht, der war da, hat einfach seinen Caddy vollgeladen mit T-Shirt-Rohling und hat live vor Ort auf Bestellung die T-Shirts mit Siebdruck gedruckt. Deswegen gab es da auch gar kein Risiko, dass man irgendwie, was weiß ich, wie viele T-Shirts herstellt und nachher kauft keiner was oder es kommt keiner.
Ja.
Die Patches habe ich einfach bestellt und die waren damals auch ohne Datum. Deswegen dachte ich, oh, bestellst du erstmal irgendwie, ich glaube, damals habe ich 250 Stück oder sowas bestellt und dachte, ja, okay, dann hast du halt für die nächsten Jahre ein bisschen was oder verkaufst mal hier und da noch abseits des Treffens was. Das war auch einfach nur das Vespici-Logo. Und die Gastronomie macht der Beachclub selber. Da habe ich Gott sei Dank gar nichts mit zu tun. Da habe ich damals direkt gesagt, okay, Gastro ist gar nicht mein Thema. Da muss man auch für geboren sein. Das ist so ein ganz spezieller Schlag Mensch, glaube ich, die Gastronomie machen. Mein Thema ist es nicht. Deswegen war ich sehr dankbar, dass der Beachclub gesagt hat, ja, okay, nö, alles klar, unser Ding. Und die haben es auch gut gemacht. um da jetzt nicht den irgendwie einen schwarzen Peter zu schieben oder sowas. Aber es konnte alles passieren. Ich habe gesagt, ey, ich weiß nicht, was passiert. Es kann alles passieren. Das Wetter, damals war die Veranstaltung im Oktober und das Wetter war unfassbar gut. Also wir haben auf kurze Hose, T-Shirt da den Tag verbracht und alle hatten einfach eine sehr gute Zeit. Und das Geile war auch, so wie ich das gar nicht von anderen Treffen, die ich so besucht habe, die halt hauptsächlich im oder nur im Vespa-Bereich stattgefunden haben. Ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist nicht unbedingt der klassische Run, sondern damals war der Plan oder beziehungsweise war auch der Slogan, das Übertag Blechroller-Treffen am Strand. So, und es sollte tatsächlich auch nur über Tag stattfinden. Und mir war das Markenoffene wichtig, weil ich alle irgendwie geil finde. Also ich finde nach wie vor Schwalbe mega geil. Was die Szene macht, ist unfassbar. Vor allen Dingen auch an der Stelle gesagt, die Szene macht oder hat irgendwie nicht so krass das Nachwuchsproblem auch, was ja in der Vespa-Szene tatsächlich doch Thema ist. Ich finde IWL Berlin, IWL Troll geil, ich finde Lambretta geil, ich finde mittlerweile Heinkel Tourist total geil und Vespa natürlich. Deswegen war es für mich einfach klar, ich mache das hier markenoffen. So. Und ich hatte immer Verbindungen zu Clubs, war aber nie in einem Club und fand es auch spannend zu sehen, was passiert, wenn ich sage, ich mache jetzt dieses Ding und es steckt gar kein Club dahinter. Und am Anfang waren viele, die das nicht verstanden haben. Die haben
Okay.
gesagt, ja, cool, welcher Club macht das denn? Keiner. Ich mache das. Ja, dann
Ja.
bist du ja Gastronom und willst da irgendwie das jetzt. Nee, ich bin auch Rollerfahrer. Also ich bin zwar auch Veranstalter, aber das ist nicht der Beweggrund, warum ich das jetzt mache, sondern weil ich einfach Bock auf dieses Treffen habe. Das haben ganz viele nicht verstanden. Und da war spannend zu sehen. Ich bin damals zu Treffen gefahren, weil ich cool mit einem Club war oder mit mehreren Clubs und die haben mich damit hingeschleppt. Ein guter Kumpel von mir, Stefan Ademund, war damals und ist wieder bei den Tortured Maniacs, die sich jetzt vor kurzem wieder gegründet haben, was mich sehr freut, weil da hatte ich so meine größten Verbindungen hin und die haben mich immer mitgezogen. Sonst wäre ich, hätte ich diese Clubverbindungen nicht gehabt, nie zu einem Treffen gefahren, also nicht zu diesen Treffen. Und das habe ich auch mehrfach beobachtet jetzt in den Jahren, dass viele kommen, die zwar Vespa oder Blechroller fahren, aber gar nicht wissen, dass solche Clubtreffen stattfinden, sondern die einfach
Okay.
nur Bock haben, sich mit anderen Gleichgesinnten zu treffen. Und die sich vielleicht sogar auch scheuen würden zu sagen, ich fahre jetzt zu diesem Club auf das Treffen.
Ja.
Also das ist ich glaube, das kommt denen gar nicht in den Kopf, weil die denken, hey, das ist ja ein Clubtreffen. Ich bin nicht in diesem Club und ich bin in gar keinem
Ja.
Club. Also fahr da
Ja.
nicht hin.
Wollte gerade sagen, gibt es einen Grund, warum du nicht in den Club reingegangen bist oder nicht wolltest oder?
Das hat sich nie ergeben, tatsächlich. Also damals dachte ich immer, auch das wäre auch geil, bei den Maniacs irgendwie mit am Start zu sein. Aber dann hatte ich auch zwischendurch mal wieder so eine Rollerpause, als ich damals dann mit der Ausbildung fertig war. Dann bin ich erst, hattest du ja gesehen, kurz mal nach Hannover gezogen, war aber zeitgleich auch, habe ich auch in Oldenburg gewohnt. Deswegen konnte ich mich mit Hannover nie so verbinden, so richtig. Wollte ich vom Kopf her auch nicht. Mich hat es immer wieder Richtung Heimat gezogen. Oldenburg ist ja von Aurich, Wiesmoor die nächstgrößere Stadt. Ja, das hat sich dann einfach, diese Clubgeschichte hat sich dann einfach nie ergeben. So. Und
Ja.
nach wie vor tatsächlich auch einfach nicht. Ich habe auch nie irgendwie zugesehen oder ist drauf angelegt. Dachte, wenn jemand kommt, dann komm. Und dann gucken wir mal. Aber ich fand auch schon grundsätzlich, abgesehen von Vespa und Co., diese Vereinsmeierei war auch nie so meins. Also Vereinsstrukturen und so habe ich mich nie drin gefunden. So, das war mir immer irgendwie zu streng und zu unfrei.
Ja, wobei ich ja jetzt so zur Entschuldigung, oder Entschuldigung ist es nicht, aber ich muss ja sagen, kann ich ja nachvollziehen, war ja bei mir ähnlich. Der eine oder andere, der das Interview von Antje mit mir gehört hat, wird das ja auch wissen. Ich bin ja auch nur in den Club reingegangen, weil ich dachte, ich muss in den Club reingehen, um Tickets für London für die Vespa World Days zu bekommen. Und da wollte ich halt unbedingt hin. Und ich bin ja
Ja,
vorher
okay.
auch 7 Jahre lang nur für mich gefahren. Ich habe zwar mal
Ja.
welche mit Roller gesehen, aber ich habe mir den Roller gekauft, weil ich immer eine Vespa haben wollte und weil ich schrauben wollte. Neben dem ganzen
Ja.
Gestaltungs- und am Rechner sitzen brauchte ich irgendwie wieder einen handwerklichen Ausgleich. Und deswegen habe ich mir auch gerne deswegen eine alte Vespa gekauft und bin auch ohne Club ganz gut zurande gekommen. Ne? Ich habe mir selber ein
Ja.
paar Sachen selber zum Schrauben beigebracht. Es ist aber deutlich angenehmer und das ist so die rückblickende. Ich bin jetzt seit 2000 und 11/12 im Club, es ist gar nicht so schlimm mit der Beinstruktur. Es hat sich gebessert. Auch da war mein erster Kontakt, war ja auch so, wo ich dachte so, oh, die sind ja gar nicht cool. Das ist ja irgendwie so Eisenbahner-Miniaturgeschichte und gar nicht so dieses italienische Lebensgefühl. Das hat sich ein bisschen gewandelt, finde ich. Und es ist eigentlich auch ganz schön, mal mit mehreren Leuten zu fahren. Oder wenn jemand organisiert, da würde ich gleich meine nächste Frage anschließen. Wenn man alles alleine macht, ist das cool, weil man sich mit keinem abstimmen muss. Es erleichtert vieles, bedeutet aber relativ viel Aufwand. Also erstens musst du Generalist sein, um viele Sachen abzudecken, außer Gastro haben wir gelernt. Aber wie hat dich denn da unterstützt oder hast du den ersten Aufschlag komplett alleine gemacht?
Ich mache es die ganze Zeit alleine.
Okay.
Es also ich, weil genau wie du es gerade angesprochen hast, ich bin ein super ungeduldiger Mensch und ich kann nicht gut warten. Und deswegen habe ich mir auch relativ viel irgendwie selber beigebracht und so. Und mache es dann halt alleine, genau, weil ich mich nicht abstimmen muss. Ich musste aber auch, muss ja an dieser Stelle auch sagen, ich musste auch dran arbeiten, weil mittlerweile nimmt das auch Größen an, wo es einfach Sinn macht, auch das auf ein paar mehr Köpfe zu verteilen. Das wird in den nächsten Jahren auch passieren. Aber das, genau, das ist ein Prozess auch bei mir selber. Aber es funktioniert tatsächlich auch ganz gut, das alles alleine zu machen. Also ich habe damals, mein Grundsatz war, oder mein Motto für das Vespici war auch, es darf nicht in Arbeit ausarten. Das hat natürlich nicht geklappt, so, ne? Aber Arbeit ist es ja auch erst, also es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Meine Frau wird was anderes behaupten, aber es macht mir halt einfach sehr, sehr viel Spaß. Und auch was dadurch entstanden ist, wie viele, also in was für einer kurzen Zeit, wie viele Menschen ich in dieser kurzen Zeit kennengelernt habe, es ist unfassbar. Auch was du vorhin schon gesagt hast, ja, einigen brauche ich dich gar nicht mehr vorstellen. Es ist wirklich für mich so verrückt, ohne dass es jetzt irgendwie eingebildet klingt, aber wie schnell man in dieser Szene dann auch irgendwie einen gewissen Grad an Bekanntheit erreicht durch sowas, was ich nicht unbedingt provoziert habe. Aber es ist total geil. Es kam letztes Jahr war ich beim Scooter Center Open Day in Köln. Es kamen Leute auf mich zu, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, die mich mit dem Namen angesprochen haben und nach einem Foto gefragt haben. So, ne? Das war für mich komplett surreal einfach. Aber die haben es halt im Internet gesehen und das ist dann ja auch cool zu sehen, dass fern von zu Hause irgendwie Leute dich registrieren und das irgendwie cool finden, was du machst. So.
Ja.
Das ist natürlich eine Bestätigung halt, ne?
Ja.
Ja, und das,
Wobei
also diese, ja.
wir haben ja beide den Vorteil, dass wir Vornamen haben, die nicht so häufig vorkommen. Und dann ist der Behaltungswert deutlich größer, als wenn wir Thomas Müller oder Stefan Schmidt heißen würden.
Ja.
Ohne Thomas Müller oder Stefan Schmidt in irgendeiner Form eingrenzen zu wollen. Aber das hilft halt doch schon mal, dass die Leute dich besser wahrnehmen oder besser sich merken können. Das ist halt einfach.
Ja, es bleibt eher hängen. Ja, das stimmt. Ja. Mir tut das immer ein bisschen leid, um auch vielleicht jetzt an dieser Stelle mal irgendwie das auch mal zu sagen. Die Leute, ich zeige mich dann ja auch und erzähle auch mal von der Veranstaltung oder was es Neues gibt und so. Und die Leute haben dann, sehen mein Gesicht und wissen, wer ich bin. Andersrum ist es ja eher nicht so. Ich sehe die Leute ja nicht unbedingt oder kenne halt nur den Instagram- oder Facebook-Namen, der nicht immer richtig ist.
Oder GSF.
Und ja, oder GSF. Und die Leute sprechen mich dann an und ich weiß gar nicht, wer es ist. Das ist mir immer ein bisschen
Ja, gut.
unangenehm. Aber ich
Das ist
glaube, also
normal.
ich glaube, die Leute. Ja.
Das ist echt
Aber
normal.
tatsächlich denke ich so, ne, Scheiße, muss ich den jetzt irgendwie kennen? Ich habe auch tatsächlich einfach ein sehr schlechtes Gesichts- und Namensgedächtnis. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ich denke immer, Scheiße, habe ich den schon mal gesehen? Haben irgendwelche Verbindungen? Aber ja.
Bei mir ist es zum Glück nur das Namensgedächtnis. Gesichter kann ich mir eigentlich im
Okay.
Großen und Ganzen ganz gut merken, wobei ich in den letzten Jahren auch festgestellt habe, jetzt, ich hatte einige Workshops, wo ich da war, wo ich dann festgestellt habe, es lässt ein bisschen nach. Also es gibt Gesichter, die ich nicht mehr so gut wiedererkennen kann, aber ich kann das gut nachvollziehen. Mein Highlight war letztes Jahr in Kalkar, wo ich am Tisch saß und plötzlich drehte sich jemand zu mir um und sagte, sag mal, machst du diesen Podcast? Und ich sag so, ja, wieso? Er hat mich an der Stimme erkannt.
Ach krass, ach witzig,
Ja,
das ist ja
also
auch.
nicht am Gesicht, sondern ich meine, wir sind ja sozusagen, wir sehen uns ja nicht. Wir sehen uns, aber die anderen sehen uns ja nicht. Ich habe mich ja
Nee,
bewusst
genau.
gegen Videocast entschieden, also nicht so wie Kevin und von Savage Scooter. Ich will ja nur Ton haben. Und das,
Ja.
dann hat man natürlich nicht unbedingt so das Bild vor Augen. Ne? Aber dann
Nee,
wird
das
man
ist
eher wiedererkannt an der Stimme.
auch cool.
Wenn du das alles alleine machst, wann machst du das neben deiner Arbeit und neben der Familie? Und hast du mal überlegt, wie viel Aufwand du für das erste Vespici so ganz grob geopfert hast, in Anführungszeichen?
Also das
Ich weiß,
erste, das Vespici war.
es fühlt sich nicht wie Arbeit
Ja,
an. Ich kann
genau.
das nachvollziehen.
Ja. Also das erste, nee, ich kann es nicht beziffern tatsächlich, aber das erste Vespucci war ja auch vom Aufwand her überschaubar. Also runtergebrochen, ich habe Werbung für die Veranstaltung gemacht, über mehrere Kanäle, habe den Instagram- und Facebook-Kanal aufgebaut, es gab ja nichts. Und natürlich mit dem GSF und Vespa Online und Co. und halt irgendwie ein bisschen Mundpropaganda, dies, das. Und vor Ort habe ich mein altes Wohnmobil dahin gefahren als Merchandise-Stand, habe meine Roller dahin gefahren und mehr oder weniger war es das. So, habe eine Kasse vorne aufgebaut für den Einlass, habe Einlassbänder vorher, wie gesagt, Einlassbänder und Patches und sowas machen lassen, die habe ich da dann hingestellt und habe gedacht, ja, okay, jetzt kommt. Genau, Pokale hatte ich damals noch, die hat ein Kumpel mir geschweißt. Ja. Und das war's dann eigentlich. Ein anderer Kumpel hat seinen Wohnwagen dahingestellt mit der Anlage. Ein anderer Bekannter aus Oldenburg von den Night Owls hat Soul-Mucke über den ganzen Tag aufgelegt. Und es gab ja auch gar kein Abendprogramm. Also das war
Ja.
ja einfach morgens kommen und gucken, was passiert und abends alle wieder zu Hause so. Das war das Ding.
Musste man sich damals anmelden? Musstest du dadurch plötzlich das mehr kommen oder war das mehr so, wer kommt, der kommt?
Nee, da ich unter anderem auch für ein Online-Ticketsystem arbeite, habe ich das auch direkt mitgenutzt, den Ticket-Vorverkauf anzubieten. Und das ist mir jetzt vor ein paar Tagen noch wieder aufgefallen. Ich weiß noch, irgendwie keine Ahnung, eine halbe Stunde vor, wir machen jetzt auf, haben wir online die 100 Tickets geknackt. Und da weiß ich noch, wie ich mit einem Kumpel, der mir, also am Tag selber muss man auch jetzt an dieser Stelle mal sagen, am Tag selber habe ich natürlich Unterstützung von Freunden und Familie, die helfen, ne, das vor Ort dann umzusetzen. Das geht alleine natürlich nicht. Und ich will den Tag auch irgendwie genießen und Gespräche führen und dies, das. Ja, auf jeden Fall bin ich mit dem Kumpel noch rumgehüpft und wir haben gesehen, geil, wir haben die 100 geknackt. Das war für mich einfach so, boah, krass. Aber das war halt am Veranstaltungstag selber, also, wo ich dachte, klar, die Leute warten das Wetter ab, gucken, okay, ich kaufe jetzt nochmal ein Ticket, dann brauche ich vor Ort nicht irgendwie vielleicht Schlange stehen und Abfahrt dann halt. Ne? Ist mir wieder in die Erinnerung getroffen, weil ich jetzt auch schon wieder die 100 geknackt habe und wir haben jetzt, oder das war Ende Februar schon, dass ich die 100 geknackt habe, wo ich dachte, das ist der Oberwahnsinn. Also so ein geiler Vertrauensvorschuss der Leute, dass sie sagen, ey, scheißegal, wie das Wetter wird, ich fahre da hin. Und man tatsächlich nicht mal die üblichen Verdächtigen hier aus meiner Hood, sondern überwiegend weiter weg. Ganz viel Krefeld, Köln, die Ecke so. Was ich einfach also, total absurd finde irgendwie.
Ja.
Also das freut mich so, dass die Leute da so Bock drauf haben, dass sie jetzt schon Ende Februar, dass wir da schon so eine Zahl geknackt haben.
Ich meine, als ich nach Oldenburg gekommen bin, war ja eins der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe, ich bin ja nicht aus Norddeutschland, aber es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich habe im Sommersemester angefangen und ich bin im März, das war komplett verregnet. Ich glaube, der komplette März hat nur geregnet. Ich hatte schon das Gefühl, ich kriege Schwimmhäute zwischen den Fingern und ich ging durch die Waldstraße, die du ja auch ganz gut kennst, und die Leute saßen draußen. Und ich dachte so, es regnet hier, es ist scheiß Wetter, es ist echt kalt, die Leute sitzen draußen, also total entspannt. Von daher,
Ja, vor dem Motto nützt ja nichts, ne?
muss man halt durch. Das ist schon richtig. Das war Vespici 1. Jetzt ist Vespici 4. Was hat sich denn seitdem geändert? Also, ich weiß ja, Menschen haben Erwartungshaltung, Menschen haben Forderungen, ne? Die wollen
Ja.
Spaß und bespielt werden. Was hat sich von 1 zu 2 zu 3 und was wird sich auf 4 ändern?
Genau, also von 1 zu 2 hat sich schon mal geändert, dass einige gesagt haben, ja, das war jetzt cool, und vor allen Dingen das erste Treffen seit langem wieder. Aber grundsätzlich, also die Strecke lohnt sich für so eine Nachmittags-Tanz-Tee-Veranstaltung nicht. Da musst du schon, dann mach doch mal 2 Tage. Gut, also gab es im zweiten Jahr einen zweiten Tag, den Freitag, der damals eine Idee war, beziehungsweise auch so durchgeführt wurde. Es war ein Soul-Nighter an dem Freitagabend, quasi als Warm-up, ein All-Inclusive-Soul-Nighter. Also die Leute haben eine Pauschale bezahlt Dafür gab es eine vorher ausgewählte Schnapskreation. Es gab was vom Grill, also so ein kleines Grillbuffet. Genau, und die Leute konnten halt den ganzen Abend durchziehen, wie sie Bock hatten. Und gab halt ein paar Soul-DJs. Und dann war der Samstag auch die nächste Neuerung, wie das Jahr davor, aber mit dem Strandbahnrennen. Weil ich dachte, okay, nur eine Pokalverleihung ist irgendwie ein bisschen lame. Du musst die Leute irgendwie, bin ja auch, habe ja Bock auf einen geilen Tag und ich will auch nicht, dass die Leute irgendwie kommen und da irgendwie eine Bratwurst essen, einmal durch die Roller gucken und sagen, oh, wollen wir wieder? So, sondern dass sie auch da bleiben, Gespräche suchen und auch finden und einfach einen geilen Tag haben, ohne zu denken, ja, jetzt ist mir langweilig, lass mal wieder los. So, da ist das Strandbahnrennen entstanden. Inspiriert durch eine andere Veranstaltung, die auch beim Beachclub Nathan stattfindet, das Wheels and Wake. Das ist reinweg eine Motorradveranstaltung, die mittlerweile auch echt sehr groß ist und die fahren halt wie nennen sie es auch noch, 1/32 am Strand. Mit Motorrädern halt, auch dementsprechend schnell und da habe ich gedacht, ja, okay, witzig, das können wir auch mit Rollern machen, aber mit 10 Zoll durch den Strand. Da erreichst du keine Spitzengeschwindigkeiten. Das ist auch gar nicht das Thema, sondern einfach Fun. Es sind 50 Meter, die absolviert werden müssen, eins gegen eins. Da habe ich Unterstützung gefunden mittlerweile vom Vespa Sportclub, die das federführend übernehmen, die ganze Organisation da drumherum. Die Leute bewerben sich bei mir um Startplatz und First Come, First Serve und dann geht es an dem Tag los. Ein paar Wildcards haben wir vor Ort immer noch, so das geht alles. Genau, das war dann die nächste Neuerung. Und ja, das entwickelt sich immer so weiter tatsächlich. Also dieses Jahr oder beziehungsweise 2023 haben wir die Party am Freitag umgestaltet, weil das mit dieser Pauschale, da wurde mir dann tatsächlich ehrlicherweise zu viel gemeckert. Das gab es nicht und das mag ich nicht und ich trinke heute gar nicht, sondern ich muss fahren und muss ich trotzdem so viel bezahlen und das ist dann irgendwie in Arbeit ausgeartet, wo ich dachte so, oh nee, irgendwie, das ist mir dann auch zu blöd, dann gibt's das halt nicht. So, dann ist der Freitagabend einfach ein Ankommertag. Wir machen einen chilligen Freitag. Die Leute können schon anreisen, die können den Campingplatz nutzen. Wir machen Lagerfeuer an, im Hintergrund läuft ein bisschen Mucke und man kann mit einem Bierchen schon mal so ein bisschen abends so einen Sundowner einfach am Strand haben. Ist dann natürlich auch 2023, ja, die Leute haben halt Bock, ne? Und die haben auch Strandrenner gebaut. Und der wird dann auch schon mal am Freitagabend schon mal rausgepackt, wenn man vielleicht das ein oder andere Bier zu viel getrunken hat. Und mag sein, dass sich der ein oder andere auch überschlagen hat, aber genau, das ist so die Idee für den Freitag, dass man den Samstag dann halt komplett auch genießen kann und auch am Samstag halt bleiben kann. Und das haben wir 2023 auch gemacht, aber da war diese ganze Camping-Situation noch ein bisschen unklar. Ich glaube, viele waren sich unsicher. Gibt es jetzt Camping? Darf man campen? Ah, weiß ich nicht, vielleicht fahren wir doch lieber. Deswegen war die Party am Samstagabend leider nicht so gut besucht. Es sind viele wieder gefahren, wo das Wetter auch top war. Aber wir hatten auch mit einer relativ im Verhältnis kleinen Gruppe, ich glaube, es waren noch so 40, 50 Leute da oder sowas.
Ja.
Hatten wir trotzdem eine Menge Spaß, aber das soll in 2024, also dieses Jahr, auch wieder anders werden. Ich lege den Fokus drauf, dass der Samstag einfach eine richtig, richtig geile Party auch nochmal für die Leute wird.
Das Interessante ist ja, ich bin ja eben nicht in der Zeit Vespa gefahren, als die Randzeit war. Und ich musste sowohl bei Hennings Home Run als auch beim Förderrand feststellen, dass Freitag ja eigentlich der Abend ist. Also Freitag ist Partyabend. Und Samstag fahren viele wieder nach Hause und Samstag sind relativ wenige da. Und die fahren dann Sonntag zurück. Das fand ich sehr erstaunlich, weil ich dachte immer so, ja, die kommen dann Freitag gemütlich an oder vielleicht Samstagmorgen, dann ist Party und Sonntag fährt man nach Hause. Dem ist ja gar nicht so. Deswegen wundert mich das jetzt gerade nicht so mit 23, dass da viele schon wieder nach Hause gefahren sind, vor allen Dingen, wenn du einen längeren Weg hast oder sowas. Wenn du Samstag nach Hause fährst, dann kommst du vielleicht noch rechtzeitig an, hast den Sonntag noch zu überholen. Und mit dem
Klar,
Flat.
kann ich auch komplett nachvollziehen.
Ja, du, ich.
Also
Wann
da ist
warst du das erste Mal
das
in Kalka? Wann warst du das erste Mal in Kalka? Es gibt ja Bilder, du hast das irgendwann schon mal gesagt.
Genau, ich war, wann war das denn? Beim ersten Kalka war ich. Das
Okay.
erste und einzige Mal. Also heißt nicht, dass ich da nicht, ich will da unbedingt mal wieder hin, aber es hat sich danach einfach nicht wieder ergeben, weil wie gesagt, ich war zwischendurch auch mal ein bisschen pausierend.
Und
Ich
in
glaube,
Bremen jetzt?
2013 war das
Ja.
erste, genau, mit der Bremen-Messe, die zeitgleich ist, genau, das ist auch
Ja.
noch wieder so, ja, 1000 Hochzeiten, aber ich glaube, 2013 war das erste Mal Kalka und da bin ich da gewesen, ja.
War das auch schon damals mit Flat? Essen und Trinken? Damals schon
Ja.
beim ersten Mal?
So.
Ja.
Ja.
Okay, alles ja. Das ist
Ich
ja
habe,
auch, muss man auch wollen.
ja, also ich weiß, ich habe sehr viel Swimmingpool damals getrunken, das weiß ich noch.
Okay.
Ganz fies, ganz fies. Aber ich bin gespannt, weil ja, damals war es halt überschaubar. Damals gab es auch noch nicht so richtig so eine Custom-Show und so. Das war alles ja, wie gesagt, das allererste Mal. Ich will irgendwie, vielleicht kriege ich es nächstes Jahr hin, aber wie du gerade schon sagst, die Bremen Classic Motor Show ist halt immer am gleichen Wochenende, wo ich halt auch immer einen Stand habe. Ja, mal gucken, wie man das irgendwie deichselt, aber ich habe mal wieder Bock, auch vor allen Dingen einfach den Kontrast zu sehen, ne? Von die Erinnerung von damals mit dem Ist-Zustand, so. Also da hat sich
Ja.
ja echt krass viel getan, ey.
Stand in Bremen, aber jetzt erst das zweite Mal oder auch schon das dritte Mal oder hast du beim
Ja.
ersten Mal auch schon einen Vespici-Stand da gehabt?
Nee, beim ersten Mal, beziehungsweise 2021 wollte ich einen Stand machen, aber da ist es wieder ausgefallen.
Ja.
Da, oder warte mal, ich muss mal kurz überlegen jetzt. Nee, gar nicht wahr. Stimmt gar nicht. 21 war ja viel zu früh. 22.
Ja.
22 wollte ich einen Stand machen, aber da ist es wieder ausgefallen. So, und genau, 23 war ich das erste, habe ich das erste Mal den Stand gemacht und jetzt haben wir ja schon 24, ist ja schon wieder, ist die Bremen
Ja.
Classic auch schon wieder genau das zweite Mal, ja.
Die Zeit rast. Du
Ja,
hast vorhin
es
gesagt,
ist
du
so.
bist mit der PK80 dann irgendwann gestartet und damals war White Frame nicht so ein Thema. Jetzt habe ich. Wie alt, wann hast du die ersten Fotos deines letzt abgesolvierten Projektes eingestellt? Ist es 2 Wochen her?
Nee, das war kurz vor der Messe. Das war wichtig, dass
Okay.
der Roller die Messe fertig wird. Das war, muss dann halt irgendwie Ende Januar gewesen sein.
Was hat dich da geritten?
Also, um da auch kurz drauf einzugehen, ein Kumpel von mir, Stefan Adelmund von Northern Classics, der auch ziemlich bekannt ist eigentlich. Der importiert seit einiger Zeit, weil er den Winter in Deutschland nicht aushält, fährt er nach Spanien und das ist auch so ein, ja, er mag es wahrscheinlich nicht hören, aber das ist auch so ein Workaholic irgendwo. Der muss auch immer irgendwie alles mit Arbeit verbinden und hat dann gesagt, okay, den Winter verbringe ich in Spanien, mal gucken, was man da so für Roller noch kaufen kann. Hat festgestellt, da kann man noch Roller kaufen. So, und auch gute und auch alte. Und dann hat er irgendwann mir auch mal, ich glaube, das war im März letzten Jahres oder so, hat er mir ein Foto von dieser Moto Vespa 125N geschickt. Und fragte mich, was meinst du? Soll ich die kaufen? Soll ich die mitbringen? Ich so, jo, da findet sich immer jemand für. Total cool. Bring mal mit. Danach habe ich auch nicht wieder dran gedacht. Und dann bin ich irgendwie halt Ende letzten Jahres bei ihm in der Halle gewesen, um dass wir mal so ein bisschen ja, quasi Inventur bei ihm machen. Und da ist mir die wieder ins Blickfeld gekommen. Und ich so, oh, tut mir leid, ich muss die haben. Ja, okay, dann nimm die mal mit. Sind wir uns handelseinig geworden. Und dann, die war so ganz schlecht. Da war vorne, wo bei den Spaniern kennt man das ja, vorne am Kotflügel ist ja immer dieses spanische Kennzeichen. Da war gar kein Kennzeichen, da stand einfach. Kennzeichen anmutend stand einfach nur Martin. So, und die war ganz schlecht in so diesem vermeintlich original Farbton, diesen beige-grau überlackiert, überall Läufer und so. Und dann dachte ich, okay, ich lass die so. Aber das war auch, da habe ich mir irgendwie, habe ich mich selber, habe ich mir einen vorgemacht, den konnte ich natürlich nicht. Also dachte ich irgendwann, na gut, die läuft. Mal gucken, ob der Olack drunter ist. Ja, Olack habe ich gefunden, aber der war ist so hauchdünn und sehr, sehr schlecht freizulegen gewesen. Und wie vorhin schon angesprochen, ich bin sehr ungeduldig, also bin ich auch nicht der akribische und mit einem Q-Tip Olack freilegende Typ, sondern es musste schnell gehen. Es war viel Abbeizer im Spiel und es ist einfach, ja, also am Ende war der Roller mehr blank als Olack. Und da dachte ich, okay, nee, scheiß drauf, ey, ich muss da irgendwas anderes mitmachen. Und bei meiner Recherche, was für einen Lack ich jetzt irgendwie nehme, bin ich auch auf Pulverbeschichtung gestoßen. Und ein Kumpel von mir arbeitet in der Pulverbeschichtung. Und ich habe einen speziellen Pulverlack gefunden, ein Strukturpulver. Und fand das so abgefahren, dass ich daraufhin den Kumpel, der in der Pulverbeschichtung arbeitet, geschrieben habe. Ich so, hier, könnt ihr das auch? Ja. Ich so, okay, brauche ich. Ja, okay, was denn? Ist ja den ganzen Roller. Bist du bescheuert? Ist denn den, komm. Weil ich habe in einem Video von Zip, Zip macht ja diese geilen, die besuchen ja Werkstätten und so. Ich weiß gar nicht, wie sie es auch noch nennen. Komm gerade nicht drauf. Auf jeden Fall waren sie im Spielzimmer in Hamburg mit Marek und Co. Und da war auch eine Wireframe, die komplett zugetaggt war. Und damals sagte Jesko, er findet so geil, dass ein Roller oder ein Modell, was normalerweise jeder irgendwie in den Originalzustand bringen will, dass da einfach mal komplett Kontrast gemacht wurde. Mal was ganz anderes. Und das ist bei mir so hängen geblieben. Und das wollte ich mit diesem Roller dann auch machen. Die 125N, die ich habe, ist halt eine Sickenrahmen, ja, ein relativ seltenes Modell. Und ich dachte, okay, ich muss so einen Puristenschreck bauen. Und das war schon mal dieser Lack, der halt aussieht wie die Mondoberfläche oder wie ein Dinosaurier-Ei oder wie auch immer, in
Wie
komplett
Lanzarote
schwarz.
Vulkangestein hat mich das so ein bisschen
Ja,
dran
genau. Ich
erinnert.
habe schon vieles gehört, irgendwie auch Pumpernickel oder was auch immer, wie ein Schwarz, wo das verbrannt ist oder so. Genau, und dann war das so die Idee. Und ja, dann habe ich die Karre strahlen lassen und zum Pulverbeschichten gegeben. Und ich dachte, irgendwie, warum auch immer, dachte ich, okay, die Anbauteile, Trittleisten, Lampen, Ring etc. muss Gold. So, da habe ich erst auch überlegt, okay, lackierst du es Gold oder lässt es auch Goldpulver beschichten? Aber da dachte ich, ah nee, wenn Gold, dann halt Gold. So, und dann habe ich mich schlau gemacht, wie das Prozedere mit Blattgold funktioniert. Und dann habe ich alle Anbauteile mit 24 Karat Blattgold belegt. Und das war ein Haufen Arbeit.
Das wäre jetzt meine Frage. Wie viel Zeit hast du für das Blattgoldauftragen gebraucht? Und musstest du, hat alles beim ersten Mal geklappt oder musstest du manche Teile zweimal auftragen?
Abende. Und ich hab's. Also das erste Teil, ich weiß gar nicht, was das erste Teil war, irgendwas Einfaches, habe ich bei uns an der Kücheninsel gemacht. Und da habe ich dann tatsächlich alle Teile gemacht, weil das war so eine Schweinerei, weil das zerfällt ja in seine Einzelteile. Das wird ja ganz fein, das ist ja so dünn geschlagen, dieses Blattgold. Das ist ja dünner als Papier, das kannst du ja so kaputt pusten. Und bei uns in der Küche sah es dann irgendwann aus, wie in der Goldschmiede, glaube ich, oder so, weil alles war voll mit, alles, überall war Gold. Den Kindern klebten Goldpartikel an der Stirn, im Essen war Gold, also irgendwie ist das komplett ausgegangen, aber ich dachte, okay, du ziehst es jetzt hier in der Küche durch, weil ich brauche ja jetzt nicht noch woanders was dreckig machen. Das war so meine Denke. Meine Frau hat das zum Glück irgendwann auch immer toleriert und mitgemacht, aber ich hatte dann auch irgendwann die Schnauze voll. Und Teile nochmal, nee, das hat erstaunlicherweise ist das gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Das Einzige, was ich zweimal vermasselt habe und da dann auf eine Alternative zurückgreifen musste, war der Lichtschalter, Hupe, Lichtschalter und Co. Weil, um das ganze Blattgold beständig zu machen, habe ich das nochmal mit einer Klarlack-Pulverbeschichtung versiegelt.
Okay.
Hauptgrund war Kupplung und Bremse vorne, weil du viel Kontakt hast. Das hätte ich abgegrabbelt mit der Zeit. So, da das mit der Klarlackpulverbeschichtung sehr gut funktioniert hat, habe ich dann alle Teile so konserviert. Und um das in den Backofen, weil das in der Pulverbeschichtung wieder eingebrannt, musste ich bei dem Lichtschalter das Kunststoff oder was auch immer es ist, Bakelit, weiß ich nicht, rausnehmen. Und damit habe ich zwei Lichtschalter einfach zerstört und musste dann auf eine Alternative zurückgreifen, was aber auch tatsächlich sehr stimmig ist. habe einen Lichtschalter gefunden, der halt schon in Messing ist und halt genau den Goldton hat, den ich
Okay.
haben wollte.
Ja.
Ja, aber es war eine sehr, sehr krasse Arbeit. Ich habe danach gesagt, ich mache es nie wieder. Kurze Zeit später habe ich dann doch noch ein Teil, was ich erst lackiert hatte, wo ich dachte, ja, nee, das bleibt jetzt so, habe ich dann doch noch auch mal mit Blattgold belegt. Und die Felgen habe ich Gold pulvern lassen, die werde ich aber demnächst doch tatsächlich auch noch mal der Vollständigkeit halber mit Blattgold belegen. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein, dass ich dafür jetzt schon wieder mit anfange.
Magst du, musst du nicht, aber magst du, was hat dich das Blattgold für diesen Roller gekostet? Kann man sich das leisten? Würdest du sagen, muss man nicht, ist
Ja.
eine Geldanlage?
Nein, also Geldanlage auf gar keinen Fall. Und es ist auch sonst, wenn es das ganze Thema ist tatsächlich, auch wenn es nicht so aussieht, ein Low-Budget-Projekt.
Okay.
Das Blattgold ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 100 Blatt, die sind so 4,5 mal 4,5 Zentimeter groß. 500 Blatt kosten irgendwas um die 15 Euro oder sowas.
Okay, ist
Also
überschaubar.
ja. Das ist wirklich überschaubar. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Sonst wäre mir das auch zu
Okay.
blöd gewesen. Ja, und dann mit der Pulverbeschichtung und Co. Und war das am Ende klar, kostet das Geld, aber es war jetzt nicht, wo man sagt, Alter, der hat das mit, der, dem muss ja gut gehen. Der hat das alles mit Gold belegt. So schlimm ist es nicht. Nee.
Und
Aber
der
witzig, wenn die
Motor,
Leute das denken.
ja, aber der Motor ist noch genauso, wie er war, oder hast du den auch gespalten und einmal
Genau.
überholt?
Nee, das tatsächlich noch nicht. Das wird aber noch passieren. Das ist der originale 125 Kubik Dreigangmotor. Ja, genau.
Willst du
Und
den Original
der wird
lassen
auch.
oder?
Ja, also mittlerweile, also das ist ja eher so ein Showroller. Ich weiß noch nicht, ob da dann tatsächlich irgendwann mal noch was passiert. Mein Plan ist tatsächlich auch noch mal irgendwie entweder den Original oder mittlerweile neuen, aber originalen Auspuff drunter zu lassen, aber trotzdem einen goldenen Endschalldämpfer dran zu basteln. Einfach, weil ich es einfach Box-Auspuffanlagen mit Endschalldämpfer auch einfach sehr stimmig finde. Das ist noch so eine Idee. Kann aber auch sein, dass da mal irgendwie was passiert und eine Reso-Tröte mit goldenem Endschalldämpfer drunter kommt oder so. Das weiß ich nicht. Aber mein Plan ist, irgendwie alles Mögliche an Shows dieses Jahr mitzunehmen, was die Zeit erlaubt, um die Karre einfach mal zu präsentieren. Weil bei der Messe war es auch schon super witzig, was die Leute haben es einfach nicht verstanden. Was ist es? Und was soll
Ja,
das? Und
ja.
was ich halt auch so geil finde, wenn die Leute, oder beziehungsweise was das Projekt ja auch ausmacht, was mittlerweile den Namen der Glöckler trägt,
Ja,
dass
ich
Leute
las
kopfschüttelnd
davon.
dran vorbeigehen. Ja,
Pompös, sage
kopfschüttelnd
ich
dran
dann nur.
vorbeigehen. So nach dem Motto, so, was soll das? Der schöne Roller.
Ja, aber ich glaube, das ist ja das Schöne. Und jetzt kommen wir wieder auf Thema, wie ich das aus Gestaltung oder aus Architektursicht immer sehe. Ist der Kontrast. Also das polarisiert ja das dunkle Material, was ja grob ist, wie du schon gesagt hast, sowieso Gestein letztendlich oder Mondoberfläche. Und dann dazu dieses glänzende Gold. Das hat ja ein Spannungsfeld, was dadurch aufgebaut wird, sowohl farblich als auch vom Material her. Und das, glaube ich, kriegen dann viele nicht zusammen.
Nee, und das ist auch so, konnte mir das gar nicht ausmalen, wie das aussehen wird. Hab nur im Internet dieses Muster gesehen von diesem Lack. Und dann hat der
Ja.
Kumpel mir einmal da gemacht, was ich anfassen konnte, so eine kleine Kuppel. Und da habe ich gesagt, mach. Und ich wusste ja gar nicht, wie es auf dem ganzen Roller aussieht. Und mit
Ja.
dem Gold wusste ich auch, wie das wird. Also das ist einfach so entstanden. Und durch Zufall, wie es dann so ist, oder durch Glück, oder wie man es auch nennen mag, ist es halt krass geil geworden. Als der Roller dann komplett fertig war, komplett zusammengebaut, da lag Schnee, da habe ich ihn rausgeschoben und da war der Kontrast natürlich noch krasser.
Ja.
Diesen Roller im weißen Schnee zu sehen, und ich dachte mir, Alter, was hast du da denn gebaut? Also das war auch ein, muss man auch einfach mal sagen, sehr geiles Gefühl.
Ja. Eine Frage muss ich noch nachschieben, weil du gesagt hast, deine bessere Hälfte hat das alles toleriert. Die ist also nicht hingekommen, hat gesagt, du machst ja einen Roller mit Gold, jetzt möchte ich auch irgendwie Gold haben. Eine Kette, einen Ring, Ohrringe. Wenn du schon so viel Zeit mit diesem Roller verbringst und in unsere Küche
Ja,
versaust, will ich
die
aber.
ist wirklich, also die ist, was das angeht, sehr, sehr tolerant. Sie weiß auch, ich brauche das, ich brauche auch diesen Ausgleich, und also die unterstützt mich da sehr allein durch, dass sie mich das machen lässt. So, also
Ja.
klar sagt ihr auch mal so, ey, jetzt reicht's auch mal. Oder wenn man sagt, ich muss noch mal kurz in die Werkstatt, bin in 10 Minuten wieder da und da dann 2 Stunden raus werden, so, das kennt die mittlerweile auch. Die winkt das dann quasi schon ab.
Ja.
Aber ich bin danach auch ausgelassen einfach so. Ne? Also dann
Okay.
denkt die sich wahrscheinlich, lass mich mal jetzt 2 Stunden in die Werkstatt gehen, bevor ich hier mit einem ungeduldigen und angenervten Typen sitzen muss. Ist das für
Ist
beide
sie auch
Parteien
Friesin?
besser?
Ist sie auch Friesin oder?
Nee, mehr oder weniger. Die kommt auch aus dem Landkreis Oldenburg,
Okay.
aus Habstedt, in der Nähe
Okay.
von Wildeshausen.
Ja, gut. Die Umgebung kenne ich ja. Auch wenn ich da, meine bessere Hälfte kommt ja auch aus Oldenburg. Also von daher, die ist ja
Ja,
gebürtige, auch von da.
genau.
Ich habe mich übrigens immer sehr wohl gefühlt. Also die Leute, die ich im Studium hatte, waren ja auch so aus Norden, Norddeich, Wehna und so weiter. Ich fand das immer sehr angenehm. Von daher, also ich glaube,
Ja.
wenn es nochmal einen Bereich geben würde, wo ich zurückgehen würde, wenn es nicht Hannover wäre, wäre, glaube ich,
Ja.
Oldenburger Raum. Weil nahe zur Küste, nahe zu Dangast, glaube ich, habe gesehen,
Ja.
Hochzeitsbilder aus Dangast.
Ja, genau. Wir haben, das war meine Bedingung, nicht für, grundsätzlich für die Hochzeit, aber für die Hochzeitsfeier. Ich habe gesagt, wenn wir heiraten, kann ich mir nur vorstellen, die Hochzeitsfeier im Kurhaus in Dangast zu machen.
Ja.
Und das hat tatsächlich geklappt, was mich damals sehr gefreut hat. Und es war eine sehr, 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 sehr geile Hochzeitsfeier. Und Dangast passt auch einfach so zu uns. So, das ist so unser Spot einfach.
Ja, also
Also
kann ich
wenn du noch nie
total
in Dangast
nachvollziehen.
warst.
Genau, ich kann es nur jedem empfehlen. Der Rhabarber-Baiserkuchen ist immer noch wahrscheinlich eine Reise sowieso wert. Und
Jo,
ich
auf
habe
jeden Fall.
übrigens, es war nicht deine, aber ich habe auch schon eine Hochzeit im Kurhaus Dangast erleben dürfen. Von
Ja,
einem guten
das wäre
Freund von
witzig, wenn
mir.
es meine gewesen
Nee,
wäre.
aber da kommen wir nachher nochmal zu. Aber das ist noch ein anderes Thema. Du hast das vorhin gesagt, du bist ungeduldig. Ich kann das deswegen so gut nachvollziehen, weil ich das auch kenne. Ich habe ein bisschen auch schon an mir gearbeitet. Ich werde auch langsam ein bisschen ruhiger. Ich bin auch ein bisschen weniger ungeduldig, weil ich das irgendwie, ich kenne das. Ich möchte das, manchmal wird man da auch ungehalten. Das ist halt, glaube ich, eher das Problem, was ich da nicht
Ja,
möchte.
genau.
Aber du bist ja, wenn ich mich, ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, ich habe mich so ein bisschen auf deiner Facebook-Seite rumgetrieben, habe mal geguckt, was steht da alles. Ich habe jemanden gesehen, der gemodelt hat. Ich habe jemanden gesehen, der ganz viele Fahrräder umgebaut hat. Ich habe gesehen, jemand, der, und ich sehe es, die anderen sehen es ja nicht, hängt ein Bass, würde ich behaupten.
Ja, exakt, ja.
Das heißt, du bist auch, glaube ich, wenn ich die Bilder richtig gedeutet habe, musikalisch unterwegs gewesen, also auch auf der Bühne, nicht nur als Veranstaltungstechniker. Du bist viel, viel, viel unterwegs, weil du immer auch was Neues brauchst oder zwischendurch einfach mal dich austoben kannst. Und zum Thema Musik, welche Musik treibt dich denn? Du hast gesagt, das Festival war Elektro, aber das, was ich auf den
Ja.
Bildern gesehen habe, würde ich sagen, das war jetzt nicht Elektro, das war.
Nee, das war alles andere als Elektro. Ja, ich probiere halt, ich probiere irgendwie gerne aus und irgendwie kommen so Sachen zu mir, so wie mit den Fahrrädern. Die eine Zeit, nachdem ich in Hannover für die Plattenfirma gearbeitet habe, war ich in Oldenburg selbstständig, aber das hat auch alles irgendwie nicht so geklappt, wie es, also ich hätte da konsequenter bestimmt sein müssen. Ich bin einfach nicht der Typ, der für die Selbstständigkeit gemacht ist, aber da musste ich irgendwie zusehen, dass ich Kohle rankriege und das hat sich dann in Oldenburg mit Fahrrädern gut darstellen lassen. Deswegen habe ich eine Zeit lang Fahrräder an- und verkauft, also angekauft, fertig gemacht, weiterverkauft. Ich habe das viel mit Möbeln gemacht. Genau, ich habe eine Zeit lang Mucke gemacht. Komme ich mittlerweile leider nicht mehr zu. Aber das war Hardcore-Metal. Da waren wir auch gut mit unterwegs. Ich habe Bands auf Tourneen begleitet, eine Zeit lang. Ich habe auch eine Auricher Band oder mehrere Bands gemanagt. Eine Auricher Band, Knallfrosch Elektro, damals auch gemanagt und Tourbegleiter gemacht. Habe die unter anderem auch mit zu Zirkus Halligalli, was es damals noch gab, mit Joko und Klaas begleitet. Da waren die mal die Band aus dem Schrank. Das war auch ein witziges Erlebnis. Ja, und irgendwie kommt immer irgendwas Neues, was mich begeistert, was mich reizt und was ich dann irgendwie mal machen muss.
Also ja, auch das kann ich total gut nachvollziehen. Das neueste Projekt, da gehe ich jetzt gar nicht so tief rein, aber du hast angefangen, du hast vorhin gesagt, dein Kumpel hat aus dem Wohnwagen heraus T-Shirts bedruckt und so, oder die Merch verkauft, aber dein anderer hat sozusagen live die T-Shirts gedruckt. Du bist jetzt mit Blechkleid noch zusätzlich unterwegs.
Genau,
Das
richtig.
andere, gibt es denn Management auf dem Mars noch? Weil ich habe da so ein bisschen recherchiert, Knallfrost, glaube ich, aus einer Abi-Fete auch entstanden.
Gibt es Management
Ja,
in
mehr oder
Maßnahmen
weniger,
oder?
genau. Knallfrosch Elektro gibt es leider nicht mehr. Unter anderem war auch da Stefan Ademund, der gute Kumpel von mir, mit dem ich auch halt diese Roller-Connection
Ja.
oder Roller-Verbindung habe, der mich da in die Szene mit reingeholt hat, muss man sagen. Der war da aktiv. Knallfrosch Elektro gibt es nicht mehr. Management vom Mars gibt es auch aktiv nicht mehr, tatsächlich. Also
Okay.
das war meine Management- und Booking-Agentur damals, die ich versucht habe aufzubauen. Aber das war alleine irgendwie nicht so zu realisieren, dass ich da innerhalb der, es musste von 0 auf 100, irgendwie musste ich davon leben können und das hat einfach nicht funktioniert. Und damals ergab sich dann die Chance beim besagten Festival, bei dem elektronischen Musikfestival, eine Stelle zu kriegen und die habe ich dann wahrgenommen und dann war quasi Management vom Mars mehr oder weniger ad acta gelegt. Genau, aber elektronische Musik ist nicht meine. Ich höre schon immer gerne Ska, ich höre aber auch gerne Hardcore, Metal, ich höre auch gerne mal Hip-Hop-Geschichten, Rap-Geschichten, bin da eigentlich relativ facettenreich unterwegs und habe damals tatsächlich auch meine Ausbildung, muss ich an der Stelle noch sagen, meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei einem Festival gemacht und die waren eher so auf Alternative Indie gemünzt.
Okay, was war das für ein Festival?
Das war das Omas Teich Festival.
Das war wo?
In Große Veen.
Ah, okay, ja,
Das,
sagt mir auch
die hatten zu
was.
ihren Bestzeiten, also auch in Ostfriesland hatten zu ihren Bestzeiten so 12.000 Besucher, also ein relativ kleines Festival. Aber das habe ich schon, ja, mein erster Besuch war da, glaube ich, 2003 oder so, damals noch als kleiner Bötz. Und seitdem jedes Jahr da gewesen und dann halt irgendwann da die Chance gekriegt, meine Ausbildung zu machen, weil ich die Zeit vorher, also mit 16, schon die Chance hatte, bei uns im Jugendzentrum die Konzerte zu veranstalten, weil der Typ, der das vorher gemacht hat, hatte irgendwie keinen Bock mehr drauf und hat es gelassen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, nee, das darf ja nicht sterben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mit Kumpels halt Mucke gemacht und das Thema Mucke war halt das Thema. Ich habe gesagt, ja, okay, dann zocken wir halt selber und laden noch ein paar Leute ein. Und es war sehr erfolgreich. Und dadurch hat sich das dann mit der Ausbildung ergeben, dass die Leute vom Festival dann gesagt haben, willst du nicht deine Ausbildung bei uns machen? So, also willst du es nicht richtig machen? Ja, genau.
Ja, du
So
hast
ist das
gesagt, du bist nach
Schicksal.
Hannover gekommen. Bei welchem Verlag warst du
Genau.
denn? Bei welchem Plattenverlag?
Bei SPV.
Ah, okay, alles klar. Ja, da war ich am Dienstag übrigens. Also, aber nur kurz, weil ich, die sitzen ja im Peppermint Park.
Genau, ja.
Ja.
Ach, witzig. Genau. Ja, ich habe damals eine Band gemanagt, Raz heißen die, mit einem Bekannten zusammen, Wilke Zierden. Und genau, die waren damals blutjung, aber sau, sau gut. Und wir haben die unter unsere Fittiche genommen und die sind relativ schnell sehr bekannt und groß geworden. Und mit denen bin ich auch durch die Gegend getourt. Und SPV war dann das erste Plattenlabel, also den ersten Plattenvertrag haben die bei SPV bekommen. Und dann hat sich das irgendwie dadurch so ergeben, dass die gesagt haben, ja, okay, willst du nicht auch hier irgendwie arbeiten? So,
Ja.
genau. Und dann war ich in Hannover.
Aber du bist mit Hannover nicht warm geworden.
Nee, das war, also, wie ja schon gesagt, ich
Und
bin in Wiesmoor groß geworden. Dann hatte ich irgendwann eine WG mit meinem Bruder und zwei Kumpels in Aurich. Das war eine sehr coole Zeit. Und dann hat sich diese WG aber auch durch Jobs bei den anderen irgendwie auseinander, wie das dann immer so ist die WG aufgelöst worden. Und das war quasi mein Zeitpunkt so. Okay, jetzt geht's nach Hannover, da stand das für mich auch schon fest, hatte zu dem Zeitpunkt aber auch eine Freundin in der Nähe von Oldenburg. Und damit das nicht in die Brüche geht, habe ich gesagt, komm, das kriegen wir alles irgendwie hin. Ich suche mir eine WG in Oldenburg und ich suche mir eine WG in Hannover. Alle irgendwie ein paar hundert Euro nur. Und aber ich glaube, bevor ich nach Hannover gezogen bin, war das mit der Beziehung dann trotzdem schon vorbei. Aber dann war halt jetzt nun mal, musste ich nach Hannover. Aber ich habe immer von montags bis donnerstags in Hannover gearbeitet. Freitags war mein Homeoffice-Tag und ich bin donnerstags dann halt schon immer nach Oldenburg gefahren, weil halt die meisten meiner früheren Freunde halt oder immer noch Freunde halt in Oldenburg waren. Und
Ja.
dann halt irgendwie so das Thema für mich, nee, ich bin in Oldenburg einfach.
Ich komme jetzt ganz zum Schluss noch nicht, aber du hast ja gesagt, du fährst Vespa. Fährst du denn auch lange Strecken? Also fährst du auch. Machst du Touren oder ist es eher An- und Abrollern? Oder seid ihr nach
Ja, es
Kalke
ist.
auf Achse?
Ja, also gerne auch mal wieder eine lange Tour. Ist lange nicht passiert, habe ich auch mal wieder Bock drauf. Aber aufgrund von Zeit und Co. ist das immer schwierig mit Family, zwei kleinen Kindern. Die eine ist 2,5, der andere wird morgen ein halbes Jahr
Oh.
alt. Ist das alles immer ein bisschen schwierig. Versuche irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Kriege auch viele Einladungen, was auch echt cool ist. Aber kann leider irgendwie nicht alles wahrnehmen und dann teilweise ist es auch einfach so, dass man halt irgendwie die Karre ins Auto schmeißt und da schnell hinfährt, um es überhaupt irgendwie wahrnehmen zu können. Aber die Zeit soll auch wieder kommen, längere Touren zu machen, aber An- und Abrollern lasse ich mir nicht nehmen, vor allen Dingen Oldenburg, Aurich, so mit den alten Leuten und ein paar andere noch. Das muss auf jeden Fall sein.
Ja. Ich habe jetzt mal einen kurzen Blick auf die Seite geworfen. Das Einzige, was hier noch steht, ist, passt das Blind-T-Shirt noch? Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen
Ach
kannst.
so, ja doch, jetzt, ja, genau, richtig. Oh ja, das ist ja auch witzig, ja, genau. Da ist so ein uralt Blind, Skate-Marke Blind-T-Shirt, was mir einfach irgendwie über gefühlte 15 Jahre immer gepasst hat. Das war auch, also, ich weiß gar nicht, es gibt ja so Klamotten, die irgendwie mitwachsen, habe ich das Gefühl. Ich hatte immer mal so ein paar, die mir einfach immer gepasst haben.
Ja, ich habe
Aber
auch noch so
irgendwann.
eins aus einer Anfangszeit, die kommen aus Aarhus, Revolution. Und die ist immer
Ja.
noch Taco. Das kann ich immer noch tragen und die Bündchen sind immer noch straff und es ist immer noch funktioniert. Der Reißverschluss an
Verrückt,
der einen
oder?
Stelle kaputt, aber ja, cool. Deswegen frage ich nach. Das andere, was ich noch habe, was auch mit Roller nichts zu tun hat, es gibt halt Modelfotos von dir. So würde ich sie
Ja.
deuten.
Ja, genau.
Jetzt ist gerade die Verbindung schlecht.
Ja, aber das war nichts für eine Marke oder so. Ich habe auch kein Geld gekriegt, leider. Aber das war so.
Wir haben jetzt gerade eine schlechte Verbindung, wenn ich ehrlich bin.
Aber das haben wir dann mit mehreren auch. Ah, okay. Ja, ich
Ich habe
sehe auch
jetzt mal.
gerade Ihre Internetverbindung.
Es ruckelt gerade so ein bisschen. Passiert. Nee, ich schneide ja gar nichts mehr so viel, aber von daher müssen wir nochmal.
Hallo,
Ist
hallo.
nicht so schlimm. Ja, hörst du mich?
Okay, jetzt ist wieder gut.
Ja, jetzt wieder gut. Weiß nicht, ob bei mir hier im Haus das Netz gesponnen hat oder wie es in
Bei mir
der Stelle
stand gerade,
ist.
Ihre Internetverbindung ist instabil. Ha.
Ja, okay.
Dorf. Nee, genau. Also das haben wir damals mit ein paar Freunden. Einige waren fotografiemäßig unterwegs und die anderen mussten dann herhalten und so. Also das war
Okay. Training.
Zeit, ja. Ja.
Ich bin mit meinen Themen vom Prinzip her soweit durch, was ich so durchgegangen bin. Das sind die Sachen, die mich interessiert haben, die vielleicht auch ein bisschen abseits von, na, eins ist noch da. Auch da sehen die, also wenn man sich bisher gesehen hat, weiß man, ich habe einige Tattoo-Bilder gesehen. Also deine Hände sehe ich auch. Ist das,
Ja.
wann hat das angefangen und hast du eine Linie dafür für dich entdeckt? Oder was ist das einfach so mal hier, mal da oder sind Lebenssituationen, die du festhältst?
Ja, mehr oder weniger. Also angefangen hat es, mein Bruder hat angefangen, sich tätowieren zu lassen und dann war das für mich auch, mein Bruder ist 5 Jahre. Dann als das für mich so irgendwie alterstechnisch ist ein guter Kumpel von mir, hat eine Ausbildung zum Tätowierer. So, und dadurch war ich auch teilweise Kaninchen und Co. Und das ist bis heute nicht abgerissen einfach. Ich habe
Ja,
viele
okay.
Bekannte, die als Tätowierer unterwegs sind. Und ja, kommt immer mehr dazu.
Okay. Ich sage mal, ich bin ja die Generation, bei mir hat der Ohrring schon ausgereicht, um die Lehrer zu provozieren. Und ich habe nie ein Tattoo gefunden, wo ich gesagt habe, das möchte ich mein Leben lang tragen. Deswegen bin ich clean. Aber mich interessiert das natürlich. Also sollte ich mal irgendwann eins finden, was mich interessiert, dann würde ich mir wahrscheinlich auch stechen lassen. Aber bisher ist mir da nichts über den Weg gelaufen. Hast du noch was, was du
Ja,
vielleicht loswerden wolltest?
irgendwann. Nee, richtig loswerden, nö, eigentlich nicht. Also ich fand es total spannend, mal einfach so das Gespräch zu führen. Was du für Fragen gestellt hast, fand ich auch total cool. Wie du vorhin auch schon im Eingangs sagtest, auch mal abseits der Vespa-Geschichten und Co. Auch witzig, überraschend. Aber was dann, das Internet vergisst ja nie, ne? Was dann andere so, über was andere so stolpern, was man selber schon irgendwie wieder vergessen hat, ist auch total geil.
Ja, das
Ja.
stimmt. Ich stelle dir zum Abschluss immer noch mal die klassischen zwei Fragen. Wenn du einen Sack voll Zeit und einen Sack voll Geld hättest, gibt es eine Tour, die du gerne mal fahren wollen würdest? Und gibt es einen Roller? Ich meine, du hast jetzt einen ziemlich coolen Roller da stehen. Hast du noch
Ja.
andere Roller oder gibt es einen Roller, den du total gerne fahren, schrägstrich besitzen wollen würdest? Oder hängt dein Herz gar nicht so dran und die gehen, kommen rein und gehen wieder, wie die Feuerwehr?
Nee, das nicht. Also da von die angesprochene Feuerwehr, die habe ich dann ja auch irgendwann, ich war jung und brauchte das Geld, verkauft. Aber als dann das mit dem Geld wieder hingehauen hat und auch vor allen Dingen der Platz da war, in Oldenburg hätte ich nie einen Roller stellen können, der wäre schneller weg gewesen, als ich hätte gucken können.
Ich
Habe ich
dachte, da werden
mir
nur
die
Fahrräder
PK,
geklaut. Da werden nur noch
ja,
Fahrräder
Fahrräder
geklaut.
ohne Ende geklaut. Also mir ist nie ein Fahrrad geklaut worden, in Oldenburg bestimmt 10.
Ja.
Und gleiches wäre wahrscheinlich mit dem Roller passiert.
Okay.
Aber diese Feuerwehr habe ich mir eins zu eins wieder so gebaut, als wir dann hier das Haus übernommen haben oder gekauft haben und der Platz da war, habe ich mir die PK, die Feuerwehr-PK eins zu eins wieder anhand der Bilder nachgebaut. Ich habe eine V50 Spezial, ich habe eine VBB, ich habe eine PX und ich habe eine Ape und die 125N und eine Augsburger GS3, die ich Anfang 20 22 aus einer Scheune oder aus einem Schuppen geholt habe, die da 30 Jahre lang stand. Also ich bin gut versorgt, aber ich hätte, glaube ich, auch noch mal Bock auf einen Rohrlenker.
Ja.
Aber nicht zwingend. Ich hatte auch immer Bock auf eine Lambretta. Zwischendurch habe ich auch mal eine Lambretta gehabt und auch versucht, eine wieder aufzubauen. Aber irgendwie hat mich dann da der Reiz irgendwie verlassen. Aber ich hätte noch mal Bock auf einen IWL Berlin Roller, glaube ich. Also tatsächlich ja,
Okay.
gar nicht Vespa, sondern ich glaube, ich hätte mal Bock, jetzt gerade gestern bei einem Kumpel eine stehen sehen. Das ist halt einfach so ein riesiges Schiff. Ich glaube, das wäre mal witzig, eine zu haben. Schwalbe hätte ich auch immer noch gerne. Ach, was ich alles gerne hätte. Und
Musst du nach
Spiele?
Hannover, musst du nach Hannover kommen? Also, wenn du jetzt also hier im Umkreis von 100 Metern kenne ich zwei Leute, die eine IWL Berlin stehen haben. Und der eine hat sie schon seit über 10 Jahren stehen, will sie immer mal fertig machen, Baujahr 59, aber der hat auch keine Zeit. Und der andere weiß ich gar nicht,
Ja.
ob er sie noch hat. Auf jeden Fall hatte er sie auch und hat sie auch nie fertig gemacht. Die stehen anscheinend irgendwo. Und
Ja, da gibt's da,
es gibt
ja.
ein großes IWL Berlin-Treffen in Plattenburg im Harz.
Ah, okay.
Fürs nächste Mal.
Vielleicht muss ich da
Sowieso.
mal hin, meinen Traum
Genau.
erfüllen.
Ja.
Ja, genau. Aber eine Tour, nee, eine spezielle Tour gibt es eigentlich nicht. Also habe ich nichts vor Augen, aber ich würde tatsächlich doch irgendwie klischee-mäßig gerne mal, eigentlich grundsätzlich einfach gerne so im Warmen mal fahren, auch gerne ein bisschen
Ja.
hügelig, weiß ich nicht, ob es unbedingt, also Italien würde sich dafür anbieten, Spanien mit Sicherheit auch, irgendwie so, da hätte ich glaube ich, einfach Bock drauf. Im
Hügelig
Kleinen haben
ist
wir es ja
für.
mal in.
Entschuldigung.
Bitte?
Entschuldigung, also ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Im Kleinen haben wir es ja mal auf Norderney gemacht, das ist auch schon ganz gut durch die Dünen und so, und da haben wir auch schon mal so eine Idee, die auch noch nicht ganz gestorben ist, da mal ein Treffen zu machen auf Norderney. Das kommt vielleicht irgendwann noch, aber ja, genau. Also, wie du vorhin schon sagtest, es kommt immer irgendwie was dazu. Blechkleid ist ja jetzt zwischengekommen mit den Klamotten, was auch irgendwie cool anläuft und so und uns auch mit Freude erfüllt, dass die Leute das so geil annehmen. Ja. Genau, aber es kommt Zeit und es kommt Ideen und es kommt auch Zeit, das dann umzusetzen.
Du bist ja auch noch jung.
Die einen sagen so, die anderen sagen so, ja.
Ja, okay, weiß ich, immer die Frage der Perspektive. Außerdem ist hügelig für Leute aus Norddeutschland ja schon bergig. Also Hügel sind ja schon Berge und Berge sind Mount Everest. Meine
Ja,
Erfahrung.
genau, also. Ich find's im Harz schon, das ist schon sehr hügelig. Das ist
Ja,
schon bergig.
aber du brauchst doch keine Atemmaske.
Nee, das nicht. Aber nee, das will ich auch nicht.
Ich habe ja bei mir immer noch das Konzept der Vespa Hard Stays in der Schublade. Ich weiß noch nicht, ob ich das
Ja,
irgendwann
und das ist bei
hinkriege.
mir nämlich, das hast du ja, bei unserem damaligen Gespräch erwähnt und das ist
Ja.
bei mir sehr, sehr doll im Kopf hängen geblieben, muss ich sagen. Also die Idee, die hat bei mir richtig im Kopf eingeschlagen, ey. Also
Ich schick dir mal das Konzept dazu zu. Das liegt bei mir noch als PDF.
oh, gefährlich. Dann müssen wir es auch machen.
Ja, okay, alles klar. Jelto, es hat mir total
Nee,
viel Spaß.
großartig.
Ja, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich
Ja,
muss mal
du.
gucken. Ich habe ja geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das mit Vespici 4 dieses Jahr hinbekomme, weil vorher Förderan ist und der steht bei mir echt gesetzt. Ich muss mal gucken, ob ich
Ja.
das familiär irgendwie hinbekomme. Vielleicht kriege ich es ja wirklich hin, dass meine bessere Hälfte zu ihren Eltern fahren will an dem Wochenende. Dann komme ich auch. Und dann komme ich mit einem
Ja,
Kumpel,
sehr
der aus
gerne.
Oldenburg mit einem Roller ist. Dann sehen wir uns schon live von der Farbe und irgendwo sehen wir uns sowieso. Weil ich
Ja,
glaube, wir haben
genau.
uns noch nicht wirklich live gesehen, wenn ich mich versuche
Nee,
zurückzuerinnern.
nee. Ich glaube auch nicht. Also nicht bewusst auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich sage herzlichen Dank. Ich würde jetzt sozusagen auf den Stop-Button drücken und dann würde ich aber noch ganz kurz eine Auflösung machen.
Ja, alles klar. Super. Ich danke dir. War super.
Ja, und Lust bekommen, im September auch bei hoffentlich bestem Wetter ein wenig mit dem Zweitakter durch den Sand zu wühlen. Bei Jelto beim Vespici. Ich muss gucken, ob ich das hinbekomme, das Wochenende. Davor ist nämlich schon wieder der Förderer und der ist bei mir dieses Mal wieder gesetzt. Ich freue mich da schon wieder morgens aufzuwachen mit dem Blick auf Laboe und der aufgehenden Sonne. Ich muss deswegen schauen, wie das von wegen Toleranz in der Familie am Wochenende danach ist. Wenn es wieder heißt, wir treffen uns in Nähten bei Sommer, Sonne, Strand und Zweitakt. So, und wie geht es weiter mit der Episode 27 der Blechgedanken? Ich gebe ja normalerweise auch immer den Ausblick darauf, wer denn das nächste Mal bei mir am Mikrofon sitzen wird. Ich bin ein wenig mit meinem Redaktionsplan am Hin- und Herschieben, um zu gucken, wie ich das am besten mit der Abwechslung auch hinbekomme. Ich bin da gerade schon sehr eng. Ich muss noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten, aber ich denke mal, das kriege ich auch noch hin. Und ich freue mich darauf, dass ihr dann am 1. Mai, wenn es in Hannover wieder heißt, es ist Mai-Corso und aber auch in Berlin die Straßen wieder vom Winterfeldplatz in Richtung Grunewaldturm richtig gefüllt werden, dass ihr den Feiertag auf jeden Fall auch nutzt, die nächste Folge der Blechgedanken euch reinzuziehen. Ich selber werde am 1. Mai auch in Berlin sein. Allerdings werde ich diesmal nicht am Anrollern in Berlin teilnehmen können, sondern ich bin mit meiner Tochter auf einer Konferenz. Da geht die Familie in diesem Falle einmal vor. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen April. Fahrt vorsichtig nach einem langen Winter und wir sehen uns auf der Straße oder aber irgendwo auf einem der vielen Treffen, die es auch dieses Jahr wieder gibt. Für die, die nach Pontedera fahren, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich werde nicht da sein. Es wird bestimmt ein Megatreffen am Geburtsort der Vespa. Ich bin auf jeden Fall nicht mit dabei. Das tut auch so ein bisschen weh, weil ich denke, es ist bestimmt ein mega tolles Event, da vor Ort zu sein. Allerdings kann man halt nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ich bin auf jeden Fall dabei bei der Da ist der Rollerfahrt. Heute ist der letzte Termin zur Anmeldung gewesen und ich hoffe, dass ich mit Müsli zusammen in Gießen bin. Die Anmeldeunterlagen sind auch schon soweit fertiggestellt. Da freue ich mich auf die German Vespa Rally. Wir sehen uns auf der Straße. Bis dahin, euer Guntram.